Ja, vielen Dank, dass ich zu diesem Thema hier bei euch was sagen darf. Das ist das Thema und der Einladungstext. Ich lese den jetzt nicht vor. Für mich ist das immer wichtig, mich vorher zu vergewissern, wozu man eingeladen hat und worüber ich referieren soll. Also es geht um die geheimen Miterzieher, wie digitale Medien das Leben der Kinder und Jugendlichen und auch von uns Erwachsenen verändern. Darum soll es heute Abend gehen. Also ihr werdet merken, ich bin kein großer Experte in den technischen Sachen. Also ich hätte Mühe, euch den Unterschied zwischen einem iPhone und einem Smartphone zu erklären. Ich weiß nur, dass sie von verschiedenen Firmen kommen. Das interessiert mich auch weniger, sondern mich interessiert, wie diese digitalen Medien unser Leben verändern, welche Chancen und welche Risiken darin liegen. Und also ich möchte gerne auf folgende Punkte eingehen. Erstmal auf die Frage Sklave oder Herr. Dann will ich etwas sagen über die Verbreitung der digitalen Medien und über den Nutzen und den Schaden, den sie anrichten können. Und schließlich dann der praktische Teil, wie sollen wir als Christen darauf reagieren, so als Eltern, Großeltern, Lehrer, Mitarbeiter in der Jungschar, in den Kinderstunden und so weiter. Beziehungsweise, wie gehen wir selber mit diesen digitalen Medien um? Also Sprüche 27 sagt ja, Scheol und Abgrund sind unersättlich, so unersättlich sind die Augen des Menschen. Und ich finde, das stimmt wirklich. Ich erinnere mich, wir waren als Familie in Norwegen im Urlaub. Traumhafte Landschaft. So ein Inlandsfjord. Und ja, wir haben auch ganz viele Sachen gesehen. Auch Tiere, Elche und eine Schlange und was nicht alles, ein Fuchs. Und dann nach ein paar Tagen sagte einer meiner Jungen, der war damals vielleicht so 10, 12 Jahre alt, Papa, gibt's in der Nähe einen Zoo? Ich sag, Kind, was willst du im Zoo? Wir haben doch hier alles. Ja, meint er, aber das haben wir jetzt alles gesehen. Jetzt müssen wir auch mal was Neues erleben. Und so ist das. Ich glaube, bei den Männern ist das noch mehr der Fall, dass sie Augentiere sind, als bei den Frauen. Aber die digitalen Medien, das werden wir sehen, sind in anderer Hinsicht, kommen sie auch sehr der Neigung der Frauen entgegen, und zwar, wenn es um ihre Kommunikation geht. Ihr werdet euch vielleicht wundern, gut, aber ich will jetzt nichts vorausnehmen. Gut, ich habe hier so ein merkwürdiges Bild auf dieser Folie, wo nämlich ein Mann einen Esel trägt. Ihr kennt wahrscheinlich diese Fabel von Aesop, die will ich jetzt nicht erzählen. So ein Esel, den schafft man sich ja normalerweise an, damit er Lasten trägt oder man selber darauf reitet. Aber dass man den Esel trägt, das ist ungewöhnlich. Normalerweise sollte der Esel ein Sklave oder ein Diensttier des Menschen sein und nicht umgekehrt. Und so ist es ja auch mit der Technik, beziehungsweise mit allem, was Gott uns anvertraut hat. Wir sollen das einsetzen im Dienst für ihn. Und nicht der Sklave davon werden. In Apostelgeschichte 4, Vers 34, da steht ein sehr interessanter Vers. Da steht nämlich, denn so viele Besitzer von Grundstücken und Häusern waren. Also es geht jetzt nicht darum, dass wenn jemand ein Haus oder ein Apartment hatte, dass er das verkauft hat. Auf jeden Fall nicht alle. Denn in Apostelgeschichte 12, da ist ja von der Maria, der Mutter von Johannes, die Rede. Die hatte offensichtlich ein großes Haus. Und da haben sich ja die Gläubigen getroffen, um für Petrus zu beten. Aber ich glaube, die Aussage ist, wenn die jetzt mehrere Grundstücke und mehrere Häuser hatten und haben dann den Bedarf ihrer Mitgeschwister gesehen, dann haben die verkauft und haben den Erlös des Verkaufen gebracht und den zu Füßen der Apostel gelegt, damit die das Geld einsetzen konnten für diese diakonischen und missionarischen Zwecke. Und das Wort, und das dort im Griechischen steht, für den Erlös des Verkaufen, das finde ich sehr interessant. Das ist nämlich Pibrasco oder Pibraskominon als Partizip. Und das bedeutet, dass sie ihr Besitz in die Sklaverei verkauft haben. Und so, als wenn uns die Heilige Schrift vor die Alternative stellen will, entweder der Besitz, den wir haben, die materiellen Güter, auch die Technik, ist ein Sklave von uns selbst, wir setzen es ein im Dienst für den Herrn, oder alternativ, wir werden Sklaven des Besitzes oder Sklaven der Technik oder Sklaven von bestimmten Gewohnheiten oder wie wir unsere Zeit nutzen. Eins von beiden geht nur. Eine Gleichberechtigung gibt es, glaube ich, nicht. Entweder wir sind Sklaven unseres Besitzes, auch Sklaven der Technik, oder die Technik ist ein Sklave von uns im Dienst für den Herrn. Der eine oder andere von euch, der jünger ist, den bezeichnet man ja als Digital Native, also als Eingeborener der digitalen Welt. Ich bin ein Digital Immigrant, also ich bin eingewandert sozusagen in das Land des Digitalen. Ich bin aufgewachsen, da gab es die digitalen Medien noch nicht. Das heißt, der Herr Zuse hatte zwar so eine Art Computer erfunden, aber die waren überhaupt nicht verbreitet. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, da tauchten die ersten Computer auf und ich habe das mehr so für ein Spielzeug gehalten. Also einer meiner Schüler, der wurde damals Atari genannt, weil Atari wohl eine Firma war, die diese Rechner herstellte. Aber es hat gar nicht so lange gedauert. Da wurden wir als Lehrer auch eingeladen zu irgendwelchen Fortbildungen. Also Fit für die Zukunft oder so ähnlich hieß das. Sie wurden auch von bestimmten Firmen gesponsert. Ihr braucht gar nicht zu raten, welche Firmen das waren. Und dann wurde man eingeführt in die digitale Welt. Und ich hatte auch gar nicht lange gedauert. Da haben wir uns als Familie bei all den Computer gekauft. Und nach kurzer Zeit hat man sich das Leben schon fast nicht mehr ohne Computer vorstellen können. Man war noch nicht so vernetzt, aber zum Beispiel, was ich sehr praktisch fand, ist, irgendwelche Texte zu schreiben mit dem Computer. Denn vorher hast du dich abgemüht, manche von euch, die werden das gar nicht mehr kennen, mit der Schreibmaschine, und dann hast du irgendwie so ein Korrekturband gehabt oder so ein Korrekturclip und musstest dann mühsam alles verbessern. Und wenn du als Lehrer auch noch eine Matrize hergestellt hast und hast dich vertippt, das war ganz ärgerlich, denn dann konntest du das Ding wegschmeißen. Und mit dem Computer ging das alles sehr viel leichter. Also ich denke, die Erfindung des Computers und die Ausbreitung der digitalen Medien, die ist so revolutionär, dass man schon lange in die Geschichte zurückgehen muss, um etwas Vergleichbares zu finden. Jetzt am Wochenende haben wir so einen Stand auf einem Mittelaltermarkt und da haben wir den Nachbau dieser Gutenberg-Presse. Und ich meine, unsere sieht ein bisschen älter aus, also etwas mittelalterlicher als das hier auf dem Bild. Und vielleicht ist das ungefähr vergleichbar. Die Erfindung des Buchdruckerkunst und der Siegeszug der digitalen Medien. Vielleicht oder mit Sicherheit haben die digitalen Medien unser Leben sehr viel schneller verändert als die Erfindung des Buchdruckerkunstes, der Buchdruckerkunst. Da hat es einige Jahrzehnte gedauert überhaupt. Und wir wissen ja, dass die Buchdruckerkunst auch sehr dazu beigetragen hat, die Reformation zu verbreiten, die Bibelübersetzungen, die damals entstanden, zu verbreiten. Also es war wirklich eine sehr nützliche Erfindung in geistlicher Hinsicht. Aber natürlich gibt es auch viele Bücher, die sehr viel Schaden angerichtet haben. Ein Analyst unserer Zeit, der sagt, dieser Generation kommt die einzigartige Aufgabe zu beurteilen, wofür die neuen Medien eigentlich gut sind. Und das bedeutet auch zu beurteilen, wofür sie nicht gut sind. Vermasselt diese Generation es, werden Generationen nach ihnen den Preis bezahlen. Ich glaube, da drückt er sich noch sehr gemäßigt aus. Denn wenn wir in unserem persönlichen Leben das nicht checken, wofür diese Medien gut sind und wofür sie und in welcher Hinsicht sie schädlich sind, und auch diese Erkenntnis umzusetzen in unserem Leben, dann werden wir einen hohen Preis dafür bezahlen oder bezahlen den bereits. Ja, in dem Thema, da ist ja von den geheimen Miterziehern die Rede. Und hier aus diesem Buch von Manfred Spitzer, diesem Hirnforscher, da führt er eine Statistik an, wie häufig Neunklässler so irgendwelche Medien nutzen. Also das ist 2014, inzwischen hat sich das sehr verschoben hin zum Smartphone. Da kommen wir auch darauf zu sprechen. Aber das ist ja schon irre, dass also jetzt nicht wöchentlich, sondern täglich 2014 in dieser Untersuchung, also im Mittel Neunklässler etwa 7 Stunden irgendwelche Medien benutzt haben. Ich kann mir das selber kaum vorstellen, aber ich habe etwa 40 Jahre lang im Lehrerberuf gearbeitet und habe mich auch sehr interessiert für die Lebenswelt meiner Schüler, und ich glaube, dass das nicht daneben gegriffen ist. Und ja, das heißt, dass die Medien jedenfalls zeitlich viel mehr Einfluss haben auf unsere Kinder, als das die Gemeinde hat, als das die Schule hat und als wir Eltern es haben. Jedenfalls, wenn man so im Durchschnitt der Mediennutzer liegt. Und das ist schon krass. Also der Einfluss der Medien allein zeitlich ist überhaupt nicht zu unterschätzen. 2007 hat Steve Jobs ganz stolz, ich glaube im Januar war das, ich habe mir mal den Film angeguckt, das müsst ihr euch auch mal antun, also diese Präsentation seiner neuen Erfindung, die hat etwa 1,5 Stunden gedauert. Und mit welcher Begeisterung er von dieser neuen, bahnbrechenden Erfindung geredet hat, das ist schon mitreißend. Und er hat davon gesprochen, dass eben verschiedene Funktionen in diesem Smartphone vereinigt sind. Also einmal kannst du da deine Musik darauf speichern. Also vorher hattest du so einen iPod und musstest dann darauf deine Musik haben. Und das kannst du, da brauchst du jetzt kein extra Gerät mehr für. Dann ist es ein revolutionäres Gerät, um telefonieren zu können, und vielleicht die größte Neuerung, auch die Nutzung des Internet ist integriert. Alles in einem kleinen Gerät, klein, aber sehr potent, hochgradig effektiv. Und es hat wirklich eine Revolution ausgelöst, allein schon wirtschaftlich. Also in den folgenden 10 Jahren, nachdem Steve Jobs dieses iPhone präsentiert hat, sind 1 Milliarde iPhones oder Smartphones verkauft worden. Also eine riesen Geldgrube auch. Und ja, es gibt ja kaum noch Menschen, jedenfalls in der westlichen Welt, die kein iPhone haben. Darf ich mal fragen, gibt es hier jemand, also ich will das jetzt nicht klassifizieren. Gibt es jemand von euch, der kein Smartphone oder iPhone hat? Okay, bravo. Also diese Gruppe hier, die ist schon sehr besonders. Also das gibt es nicht so oft. Gut, mehr und mehr dringt natürlich auch in das öffentliche Bewusstsein und auch in das Bewusstsein der Christen die Gefahren dieser digitalen Revolution. Aus einem Buch habe ich gerade schon zitiert, nämlich das von Manfred Spitzer. Und er spricht von der digitalen Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Also die Bildungspolitiker, die treten ja sehr dafür ein, dass die Schulen ausgestattet werden mit irgendwelchen PCs und Tablets und die Nutzung der digitalen Medien eine ganz große Rolle spielt. Irgendwelche Millionenprogramme werden aufgelegt, auch die Bundesregierung hat das im Koalitionsvertrag stehen. Aber Spitzer, der stellt die kritische Frage, wie ist eigentlich der empirische Befund? Also andere Länder wie zum Beispiel Südkorea, die sind uns ja darin voraus. Also die Digitalisierung des Unterrichts, und hat das wirklich zu einer Steigerung des Lernerfolgs geführt oder eher zu einer Verdummung? Und darauf werde ich auch eingehen. Frage ist nicht so leicht zu beantworten, muss es ein bisschen differenziert sehen. Aber die Faktenlage ist ziemlich eindeutig. Also ein Buch, das sich speziell an Christen wendet, aus dem ich auch ein bisschen zitieren werde, das ist das von Reinke, wie dein Smartphone dich verändert. Ja, so ein Smartphone hat ja viele tolle Funktionen. Du kannst telefonieren, SMS schreiben, du hast ein Fotoapparat dabei und was nicht alles, kannst du sogar als Taschenlampe benutzen. Als Spielekonsole, als Navigator, GPS, tolle Spiele lassen sich damit machen. Also es ist wirklich toll, was so ein kleines Gerät alles an Möglichkeiten bietet. Aber auf der anderen Seite, also es hat mich sehr gewundert, also 2010, da gab es ein Interview mit Steve Jobs und Steve Jobs hat 3 Kinder. Das erste Kind wurde 1991 geboren, das zweite Kind 1995 und das dritte 1998. Das heißt also, die Kinder waren zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview gelaufen ist, 12 und 15 und 19 Jahre alt. Und dann wurde Steve Jobs gefragt und gefragt, ihre Kinder sind doch wahrscheinlich große Fans von iPhones. iPhones. Ja, okay. Danke. Und dann kannst du auch vorlesen, was Steve Jobs geantwortet hat? Super. Seite 14. Das ist in der Fußnote. Lies mal die Frage und die Antwort vor.
Also, im Jahre 2010, kurz nachdem Apple sein neuartiges Tablet, das iPad, herausgebracht hatte, fragte ein Reporter Jobs: So, Ihre Kinder müssen das iPad wohl lieben. Er antwortete: Sie haben es noch nicht benutzt. Wir setzen Grenzen, wie viel Technik unsere Kinder zu Hause benutzen würden.
Okay. Also der große Erfinder und auch Werbeexperte für diese Geräte, er sagt: Meine Kinder benutzen die nicht. Die sind ja gar nicht so jung. Also 12, 15 und 19, das finde ich schon erstaunlich. Und er sagt, wir setzen klare Grenzen, was die Benutzung dieser digitalen Medien angeht. Ja, es gibt Untersuchungen, jedenfalls führt Reinke die an, die besagen, dass wir alle 4,3 Minuten unserer Wachzeit auf unsere Smartphones gucken. Ich drücke die Statistik, glaube ich, ein bisschen nach oben. Aber ich kann das bestätigen von meinen Schülern. Wenn die nicht mehr oder weniger gezwungen sind, andere Tätigkeiten auszuüben, dann gucken die sehr oft auf ihre Smartphones. Dann führt Reinke eine Umfrage unter Christen an. Also 8.000, jetzt nicht gerade wenig Leute, die befragt wurden. Und mehr als die Hälfte checken das Smartphone in den ersten Minuten nach dem Aufwachen. Davon 73% vor der stillen Zeit. Also ich gestehe, dass das auch für mich ein Kampf ist. Also ich habe lange Zeit, da muss ich die Vertretungspläne machen. Und wenn sich dann irgendwelche Kollegen krank melden, dann musst du auf Zack sein, dass du vielleicht Leute, die später anfangen, rechtzeitig informierst, damit die dann zur ersten Stunde da sind. Und da wirklich cool zu bleiben und sagen, die erste Zeit des Morgens, die gehört Gott. Ich mache meine stille Zeit, das ist ein Kampf für mich. Und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch. Ja, heute, also hier ist ja eine Umfrage oder eine Statistik von 2012, also vor 6 Jahren. Da hatten schon 96% aller 12- bis 19-Jährigen ein Smartphone. Also im Sek 1-Bereich, Klassen 5 bis 10, da findest du nur noch ganz selten jemanden, der kein Smartphone hat. Und wenn, dann riskiert er oder sie auch, ein ziemlicher Outsider zu sein. Also ein Enkel von mir, der ist im Sek 1 und der hat kein Smartphone, er hat ein Tablet und da steht er allein mit in der Klasse. Ja, hier sieht man ähnliche Werte. Die Jüngeren, die haben eher Tablets und mit zunehmendem Alter haben die jungen Leute Smartphones. Ja, man kann ja wirklich diese Geräte sehr nützlich einsetzen. Also hier, wenn man das einigermaßen doch lesen kann, dann wird hier deutlich, wofür man dieses Gerät oder diese Geräte einsetzt. Das Tolle ist, man kann mit vielen Leuten in Kontakt bleiben. Man ist immer erreichbar, ob das so nur positiv ist, das werdet ihr sicherlich auch nicht unterschreiben. Man hat ein Informationsmedium zur Hand. Also meine Frau, wenn wir uns unterhalten und irgendwas wissen wir nicht mehr so genau oder sie will mir widersprechen und sucht gute Argumente, dann tipp, 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 ruft sie eben so ein paar Stichpunkte im Internet auf und kann sich dann ruckzuck informieren. Und man hat wenig Platz, braucht also ein Smartphone und viele Informationen. Ich glaube, es wird euch ähnlich gehen, dass ihr so diese digitalen Medien, so ihr sie denn habt, hauptsächlich benutzt für E-Mail und andere Kontaktforen, also zum Beispiel WhatsApp oder gibt da x andere Kommunikationsforen. Viele gucken nach dem Wetter, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Dann diese sozialen Netzwerke, wo man seine Likes verteilen kann und meinetwegen auch publizieren kann, wie oft man täglich zur Toilette geht und so weiter. Dann gibt es Spiele und so fort. Also viele nützliche Sachen und ich möchte die digitalen Medien auf keinen Fall hier heute Abend schlecht reden. Also ich bin dankbar, dass ich PC zu Hause habe, dass ich hier so einen Laptop habe, dass es ein Smartphone gibt und so weiter. Die kann man für viele nützliche Sachen einsetzen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch gut, wenn wir über die Gefahren reden und über die Möglichkeiten, wie wir lernen können, ja nicht von diesen Medien beherrscht zu werden, sondern sie sinnvoll einzusetzen. Vielleicht zeige ich euch im Zusammenhang mit den Gefahren erstmal einen kurzen Videoclip. Okay, ja, der Mann hat echt Pep, ne? Also der hat Überzeugung, das finde ich schon mal gut. Also manche Gefahren der digitalen Medien, vor allen Dingen des Smartphones, sind in diesem Filmclip schon angesprochen worden. Also jetzt, glaube ich, im letzten Monat, da ist eine jüngere Statistik veröffentlicht worden, wie viele Kinder und Jugendliche hinter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, was Bewegung pro Tag angeht, zurückbleiben. Und das hat sich gegenüber dieser Statistik nicht geändert. Also ihr seht, selbst im Alter von 5, 6 Jahren erreicht nur eine Minderheit dieses Level an Bewegung, das Kinder haben sollten. Und also was der Herr Spitzer angedeutet hat, das ist in der Tat so, dass je jünger die Kinder sind, umso mehr geht die geistige Entwicklung und die körperliche Entwicklung, die stehen in Korrelation. Natürlich gibt es auch sehr intelligente Kinder, die irgendwie querschnittsgelähmt sind oder so. Aber in der Regel, je jünger die Kinder sind, umso mehr hat die motorische Entwicklung einen Einfluss auf die geistige Entwicklung. Und das ist, bitte, ja?
Eine Frage zu der Statistik, was sehen wir denn da? Also was bedeuten die Zahlen, Stunden im Monat oder?
Ja, pass auf, genau, gut, dass du nachfragst. Hier ist vielleicht, ist es vielleicht ein bisschen deutlicher noch. Also die WHO, also diese Befragung kommt zu anderen Ergebnissen als die erste, aber es geht ja um das Prinzip. Also es geht darum, dass die WHO empfiehlt, also die Weltgesundheitsorganisation, dass sich Kinder und Jugendlichen mindestens 60 Minuten pro Tag aktiv bewegen, also wirklich sich verausgaben, motorisch. Und die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, da erreichen die Jungen das nur zu 50% oder gut 50%. Und je älter sie werden, umso mehr entfernen sie sich von dieser Empfehlung. Bei den Jungen ist es vielleicht ein ganz bisschen gemäßigter, weil Jungen ohnehin in ihrer Bewegung aktiver sind, also einen größeren Bewegungsdrang haben. Aber es macht halt deutlich, dass unsere Kinder und Jugendlichen sich im statistischen Mittel sehr viel zu wenig bewegen. Im letzten Jahr gab es in dieser Apothekenumschau eine Untersuchung, was die Ursache ist für diese Bewegungsarmut, und die Medien stehen da an zweiter Stelle. An erster Stelle war, glaube ich, diese Überernährung, aber ich habe mir gemerkt, dass die Medien da an zweiter Stelle stehen. Das hat auf jeden Fall einen ziemlichen Einfluss. Worüber ich wenig Ahnung habe, aber was mich auch gewundert hat, ist, dass mehrere Autoren auch auf die Strahlenbelastung zu sprechen kommen, die durch iPhones und Smartphones verursacht werden. Und das Bundesamt für Strahlenschutz hat im Zusammenhang mit den modernen Handys gesagt, dass sie empfiehlt, so wenig Strahlung wie möglich, vor allem Kinder und Jugendliche sollten vor zu viel Strahlung besonders geschützt werden, weil sie sich noch in der körperlichen Entwicklungsphase befinden. Es gibt auch eine ganze Reihe von Studien, ob diese Mobilfunkstrahlung langfristig das Krebsrisiko erhöht. Dabei gibt es keine eindeutige Tendenz. Allerdings, wie ihr das hier lesen könnt, die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation ist nach 2011 nach einer zusammenfassenden Bewertung der bis dahin vorliegenden Studien zu dem Schluss gekommen, dass Hochfrequenzstrahlung möglicherweise krebserregend ist. Naja, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt und ich kann dazu auch nicht mehr sagen, aber Punkt ist halt, dass man manche Auswirkungen erst Jahre später erkennt. Und auf jeden Fall ist das ein Gefährdungsrisiko, das man nicht ausschließen kann. Dann hat Manfred Spitzer in dieser Sendung auch von der Internetsucht gesprochen. Und hier seht ihr eine Untersuchung, wie sich das entwickelt, dass etwa im Alter von unter 18 Jahren, ich werde gleich noch versuchen, genauer zu definieren, was man unter Sucht versteht, etwa 8% der Jungen mediensüchtig sind. Und im Laufe der Zeit, da dreht sich auch die Relation von Männern und Frauen. Und mit zunehmendem Alter haben eben Frauen eine höhere Suchtgefährdung verglichen mit den Männern. Das hängt auch mit den Benutzungsgewohnheiten zusammen. Also Frauen haben eher die Affinität, so kommunikative Fähigkeiten der digitalen Medien zu nutzen, soziale Netzwerke, während Männer eher dazu neigen, so diese Online-Spiele zu machen. Also jedenfalls deutlich häufiger als die Frauen. Wobei auch etwa 2/3 der Männer eben diese sozialen Netzwerke benutzen. Ich meine, das ist ja eine allgemeine Tatsache, dass Frauen deutlich kommunikativer sind. Auch in anderen Bereichen merkt man das, zum Beispiel wenn es um die Häufigkeit oder ja die Anzahl der Wörter durchschnittlich, die eine Frau und ein Mann benutzt pro Tag, dann die meisten, also wenn man so eine Metastudie nimmt, ist es etwa so, dass Frauen doppelt oder dreifach so viel an Anzahl produzieren, Wörter. Und beim Telefonieren ist das der Unterschied noch krasser. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass man beim Telefonieren nicht diese nonverbalen Signale in demselben Maß aussenden kann und Frauen sich entsprechend dann verpflichtet fühlen, das zu verbalisieren. Ja, was versteht man unter Sucht? Ich habe jetzt hier einfach mal die Kriterien aufgeführt der International Classification of Diseases. Das ist so eine internationale Beschreibung von Krankheiten. Und von einer Sucht spricht man, wenn drei oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig über mindestens einen Monat oder wiederholt innerhalb von 12 Monaten auftreten. Nämlich der starke Wunsch oder eine Art Zwang, Suchtmittel zu konsumieren oder Verhaltensweisen auszuüben. Also bei meinen Schülern habe ich bei einer ganzen Reihe den Eindruck, dass die manchmal dem Ende des Unterrichts oder der Pause entgegenfiebern, weil sie ja einen Suchtdruck verspüren, jetzt mit ihren Geräten wieder zu hantieren. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Das ist auch bei mir der Fall. Also wenn ich am Computer sitze, dann vergesse ich sehr schnell die Zeit und ruckzuck ist eine Stunde um und ich wundere mich, wo die Zeit geblieben ist. Kontrollfähigkeit, was den Beginn angeht, gut, da habe ich vorhin drüber gesprochen, wenn man morgens aufsteht. Bei mir geht es jedenfalls so, dass ich den Drang verspüre, mich erstmal zu orientieren, was die Informationslage angeht. Konsum mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mildern. Also ihr wisst es ja zum Beispiel bei Alkoholsucht, da gibt es auch diese körperlichen Symptome. Das ist bei Medienkonsum natürlich nicht der Fall. Aber so eine innere Unruhe und so ein Verlangen danach, unbedingt mit diesen Geräten umzugehen, zu hantieren. Nachweis einer Toleranz gegenüber Suchtmitteln und daraus resultierende Dosissteigerung, also bezogen auf stoffliche Drogen, auf Alkohol. Das ist zum Beispiel so, dass die Menge, die du brauchst, um eine Erleichterung zu verspüren, die nimmt immer mehr zu. Auch bei den Drogen ist das so. Du brauchst immer eine höhere Dosis. Und so scheint es auch bei dem Internetkonsum zu sein, auch wenn ich nachher über Pornosucht spreche. Also die Entwicklung zu immer drastischeren Reizen, zu immer krasseren Spielen, Internetspielen und so weiter, die scheint auch in puncto Drogensucht gegeben zu sein. Okay, ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen und Interessen zugunsten der Substanz, des Substanzkonsums beziehungsweise hier des Medienkonsums. Das ist, glaube ich, auch ziemlich deutlich, dass Leute, die mediensüchtig sind, also andere Tätigkeiten vernachlässigen, so hyperfokussieren darauf, ganz darin versinken und anhaltender Konsum trotz Nachweises eindeutig schädlicher Folgen körperlicher, psychischer und sozialer Art. Also die meisten Leute, die internetsüchtig sind, die sind sich auch bewusst, dass es ihnen schadet. Ich lese gleich noch, wie ein Betroffener das beschreibt, vor. Aber trotzdem kommen sie nicht davon weg. Ja, an der Stelle lese ich das einfach mal vor, wie ein Betroffener seine Internetsucht beschreibt. Und zwar, bei mir ging es eigentlich ganz harmlos los. Am Anfang habe ich mal aus Neugier Sexpics angeguckt, also sexuelle Darstellungen haben die höchste suchtbildende Wirkung im Internet, nicht nur dort. Dann wurde es wöchentliche Routine, dann täglich. Nach ein paar Monaten habe ich angefangen, nicht mehr nur gewöhnliche, sondern auch ungewöhnlich, unrealistische Pics anzuschauen. Natürlich wurde aus täglich mehrmals täglich. Ich ging auch nicht mehr ans Telefon. Als meine Freunde anfingen, Fragen zu stellen, sagte ich hätte viel zu lernen. Hätte ich auch gehabt, aber ich surfte nächtelang auf dem PC auf der Suche nach dem perfekten Bild. Naja, dann saß ich müde an der Uni. Ich habe nebenbei gejobbt und ab und zu meinen Arbeitgeber angerufen und gesagt, ich sei krank, ich könne nicht kommen, wenn ich mal wieder die ganze Nacht durchgesurft hatte. Lernen konnte ich auch nicht mehr unregelmäßige Schlafen, unregelmäßige Nahrungsaufnahme, Depression aufgrund fehlender sozialer Kontakte. Ich hatte ja meine Freunde vernachlässigt, ein Teufelskreis. Ich traute mich nicht mehr unter Freunde, weil ich keinen Bock mehr hatte, dauernd zu berichten, dass ich immer noch studiere und wieder die Prüfung nicht mitgeschrieben hatte. Und weil ich keinen Kontakt hatte, wurde ich einsam, habe mich dann in die irreale Welt des Netz geflüchtet, auf der Suche nach dem Kick. Danach fühlte ich mich noch schlechter, traute mich erst recht nicht mehr aus der Wohnung und so weiter. Also all diese Symptome, die hier aufgezählt werden, die hat er, glaube ich, auch genannt. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel von einem Studenten. Aber es gibt natürlich auch alle möglichen Abstufungen und gemilderte Formen in dem Zusammenhang. Gut, was in diesem Statement schon angedeutet wurde, dass eben gerade so die sexuellen Darstellungen das höchste suchtbildende Potenzial haben. Und auch der Herr Spitzer hat das ja in dieser Sendung angedeutet. Man würde kaum seine 13-jährige Tochter ins Rotlichtmilieu schicken, damit sie die Welt mal kennenlernt. 25% aller Anfragen im Internet beziehen sich auf Pornografie. Das wusste ich auch nicht. Das finde ich schon sehr krass. Und das durchschnittliche Alter der Erstkonsumenten von Pornografie, das liegt bei 11 Jahren. Dann in dem Buch von Reinke, der hat eine Befragung durchgeführt von den Benutzern der Homepage Desiring God. Das ist ja eine ganz fromme Homepage von amerikanischen Calvinisten, also bibeltreuen Leuten auch. Und man kann davon ausgehen, dass Leute, die diese Homepage benutzen, dass das in der Regel doch recht fromme Leute sind. Also der Betreiber, das ist ja der Herr Piper, der ein oder andere von euch wird ein Buch von ihm gelesen haben. Und diese Befragung, die kommt zu den Ergebnissen, die ihr hier seht. Im Alter von 18 bis 29 sagen 50% der männlichen Nutzer, dass sie dauerhaft Pornokonsum praktizieren. Also wahrscheinlich im Wesentlichen über Internet. Und das ist schon krass, finde ich. Das hätte ich nicht vermutet. Aber ich weiß auf der anderen Seite aus den ein oder anderen Gesprächen, was für ein Elend das bei manchen verursacht. Und ja, jetzt vor kurzem hatte ich noch ein Gespräch von einem jungen Mann, der verheiratet war. Seine Frau hat ihn verlassen. Und ein wichtiger Grund war, dass er pornosüchtig war. Auch viele Versuche unternommen hat, davon loszukommen. Das sehr dazu beigetragen hat, dass seine Frau völlig den Respekt vor ihm verloren hat und die Ehe den Bach runtergegangen ist. Also nicht irgendwie ein atheistischer Mensch oder so, sondern ich spreche über Leute, die in unseren Gemeinden sind. Und das macht das einfach deutlich, welch ein Gefahrenpotenzial man in dem Bereich hat. Vielleicht zeige ich euch dazu noch einen kurzen Clip. Und zwar berichtet dort ein Mann, der im vollzeitlichen Dienst ist als Missionar, welche Probleme er in diesem Bereich hat. Also er arbeitet im Gebetshaus in Augsburg mit. Ich meine, ihr könnt euch denken, dass ich jetzt die Richtung des Gebetshauses in Augsburg nicht in jeder Hinsicht unterstütze. Aber ich finde das, was er sagt, das ist sehr authentisch. Und die Christen dort, ich denke, dass dort viele Wiedergeborene sind, die haben ja auch so ein Internetforum aufgebaut, wie man Menschen helfen kann, gerade im christlichen Bereich, die pornografiesüchtig sind. Wir schauen uns das mal ein paar Minuten an. Ich habe gelesen in einer Veröffentlichung, dass heute Studien über die Auswirkung von Pornografie nur noch sehr schwierig zu machen sind, weil man keine Kontrollgruppen mehr findet von Männern, die keine Pornografie konsumieren. Ich denke, dass es in christlichen Kreisen nicht so ist, aber allgemein seht ihr hier zum Beispiel an dieser Darstellung, dass der Konsum von Pornografie, Medienkonsum, fast allgemein bei Männern verbreitet ist, bei Frauen etwas weniger, aber auch nicht gerade wenig. Ja, über die schädlichen Auswirkungen von Pornografie, ich weiß gar nicht, ob ich euch da viel erzählen muss. Es führt dazu, dass man seine Bindungsfähigkeit einbüßt. Umgekehrt auch der Ehepartner, der merkt, dass der andere Pornografie konsumiert, der fühlt sich betrogen, fühlt sich selber auch zu einem Sexualobjekt gemacht. Also die Axt wird eigentlich gelegt an die Wurzel der Beziehung. Bei Sucht nach erotischen Anregungen im Netz lässt sich ein Anstieg der zwanghaften Internetnutzung ein Jahr später voraussagen, sagen Forscher in Holland, die das untersucht haben. Also keine anderen Inhalte, keine Ballerspiele oder sonst irgendwas haben so ein hohes Potenzial, süchtig zu machen, was, wenn es um Medienkonsum geht. Und ja, eben auch so der Hang, dass man den Ehepartner, so man denn verheiratet ist oder auch überhaupt Menschen des anderen Geschlechts, zu reinen Objekten macht der sexuellen Begierde. Ich muss mich ein bisschen kürzer fassen, weil eigentlich meine Zeit schon zu Ende ist. Ich möchte gerne noch etwas sagen über diese Frage: Haben digitale Medien eine intelligenzfördernde oder eine verdummende Wirkung? Und ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Also viele Eltern, die haben ja den Eindruck oder die Befürchtung, wenn ihr Kind im zweiten Schuljahr noch nicht mit dem Computer umgehen kann, dann verliert es hoffnungslos den Anschluss und Abitur kann man schon mal abschreiben und maximal noch ein Hauptschulabschluss kommt in Frage. Eher das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht sage ich etwas zu dieser Linie hier. Also es gibt diese Untersuchung zwischen Häufigkeit von PC-Nutzung und Schulleistung. Auch im Rahmen der PISA-Studie ist das untersucht worden. Und es ist so, dass diejenigen, die nie Computer und Internet nutzen, ja eher im oberen Bereich, also durchschnittlich im oberen Bereich der Schulleistung liegen. Wenn man relativ wenig Internet und digitale Medien nutzt, dann hat das wohl im Schnitt eine schulleistungsfördernde Fähigkeit. Aber je häufiger man diese Medien nutzt, umso mehr sinken die Schulleistungen ab. Ich meine, das kann man sich eigentlich auch gut vorstellen. Denn wenn du diese digitalen Medien häufig nutzt, dann bedeutet das, dass es dich eher von den schulischen Leistungen wegzieht, anstatt dass es die Schulleistungen fördert. Wenn du es aber diese digitalen Medien wenig genutzt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch gezielt genutzt werden. Vielleicht auch, um das Wissen zu bereichern. Okay, jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt. Und vielleicht kann ich da noch ein paar Minuten was zu sagen. Ja, ich muss euch sagen, ich bin ehrlich froh, dass meine Kinder auch digitale Immigranten sind und keine digitalen Eingeborenen. Also mein jüngster Sohn, der ist 1991 geboren worden. Das war also 16 Jahre vor der Präsentation des iPhones. Also meine Kinder waren mehr oder weniger erwachsen, als diese, zumindest in dieser geballten Form, die Digitalisierung der jungen Generation stattgefunden hat. Aber wenn man sich damit beschäftigt, da kann man schon Angst kriegen, in was für einer Zeit und unter welchen Einflüssen die jungen Leute heute aufwachsen Und wir haben das gesehen in dem ersten Filmclip, das geht ja schon im Kindergarten los. Und es wird in den nächsten Jahren, da muss man kein Prophet sein, nicht weniger werden. Also immer mehr und in einem immer größeren Umfang wird die Beeinflussung durch die digitalen Medien sich ausbreiten. Und aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch gut ist, wenn wir als Christen nicht in Panik geraten. Also Gott ist der König aller Zeitalter. Er war nicht nur der König der Zeitalter, als David mit seiner Steinschleuder gegen einen übermächtigen Feind zu Felde zog, sondern er ist auch der König in unserer Zeit von Smartphones und digitalen Medien. Aber auf der anderen Seite dürfen wir das auch nicht unterschätzen, welchen Einfluss das haben kann auf unsere Kinder, beziehungsweise auch natürlich auf uns selbst. Wir müssen das gar nicht so weit von uns weisen. Also auch wir sind in Gefahr, dass wir versklavt werden durch diese Medien, dass es uns die Zeit raubt für viel wichtigere Dinge, dass wir unter dem Einfluss von irgendwelchen, ja, ich sag mal, kaputtmachenden Inhalten und Sendungen kommen und so weiter. Ich glaube, dass diese wenigen Infos, die ich gegeben habe, uns deutlich machen, wir brauchen wirklich die Hilfe des Herrn in unseren Familien und Gemeinden, um dieser Gefahr widerstehen zu können. Was können wir tun? Als Eltern, als Großeltern, als Lehrer und so weiter. Ich habe jetzt kürzlich so eine Ausführung gesehen über Schiedsrichterausbildung beim DFB. Also einer meiner Schüler war der jüngste Schiedsrichter im DFB. Also das war ein Junge mit ADHS und der hatte so einen Gerechtigkeitsfimmel. Der wusste genau, was die anderen falsch machen. Bei sich selber war es natürlich nicht so scharfsinnig. Und dann habe ich ihm empfohlen, also erstmal habe ich ihn dann im Sportunterricht meist eingesetzt, so Schiedsrichter zu sein. Das konnte er sehr gut, hat er sehr gerne gemacht. Und dann habe ich ihm empfohlen, er soll doch einen Schiedsrichterlehrgang mitmachen. Hat er auch gemacht, ist dann der jüngste Schiedsrichter des DFB geworden. Gut, also der DFB empfiehlt den Schiedsrichtern, wenn es darum geht, so Kontrolle in einem Spiel auszuüben, auch Sanktionen einzusetzen, dann gilt die goldene Regel, Gutheit ist Dummheit. Also wenn man denkt als Schiedsrichter, man lässt das mal einfach so laufen und die Jungs, die werden sich schon selber einigen, was ein Foul und was ein Elfmeter ist oder nicht, dann ist man stark in Gefahr, dass einem die Sache entgleitet. Und so glaube ich auch, dass wir als Eltern, beziehungsweise auch in unserem eigenen Leben klare Regeln haben müssen. Vor allen Dingen, wenn wir unsere Kinder erziehen wollen zu einem verantwortungsbewussten Medienkonsum. Dass wir Grenzen setzen müssen und auch, dass diese Grenzen auch, ich denke mal, bei den meisten auch irgendwo strafbewehrt sein müssen. Also ich habe etwa 40 Jahre lang in dem Bereich emotionale und soziale Entwicklung gearbeitet. Und da gibt es sehr viele Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich an Regeln zu halten. Und das ist sozusagen eine Schlüsselqualifikation, dass du auch lernst, Regeln durchzusetzen und die müssen auch nicht selten strafbewehrt sein. Und eine sehr gute Strafe, die sehr wirksam ist in unserer Zeit, ist, dass ich den Schülern zum Handyverbot gegeben habe. Also wenn die kein Handy mehr mitbringen durften, das war sehr wirksam. Ich glaube auch, dass es in der Erziehung manchmal notwendig ist, dass man für eine Zeit lang den Umgang mit digitalen Medien sperrt. Wann man überhaupt den Zugang zu diesen digitalen Medien erlauben soll, dazu sage ich auch noch was. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kinder im Vorschulalter keine digitalen Medien nötig haben und dass es auch nicht gut ist für sie. Also meine Tochter und mein Schwiegersohn, die sind ziemlich streng, was die Kontrolle der digitalen Medien angeht. Ich habe eine Enkeltochter, die ist 2,5 Jahre und die weiß schon ziemlich gut, wie sie ein Handy bedienen soll. Das hat sie nicht unbedingt von ihren Eltern gelernt. Wenn sie bei den Großeltern ist, da wird auch schon mal der ein oder andere Clip gezeigt. Und das lernt die ruckzuck, wie die mit diesem Gerät umgeht. Und ich denke, also dass auch im Grundschulalter die Kinder nicht selbstständig über diese digitalen Medien verfügen müssen und sollten. Ich denke, das ist einfach eine zu große Versuchung. Brauchen Grundschulkinder ein Smartphone? Also manche Eltern, die sagen, ja, aber wenn die unterwegs sind, dann ist es doch gut, wenn sie anrufen können. Gut, denke ich auch, dass es nicht schlecht ist. Aber zumindest sollte man sich gut überlegen, ob man ihnen einen Internetzugang verschafft. Vor allen Dingen einen Internetzugang, den sie bedienen können, wenn du nicht dabei bist. Also da würde mich auch eure Meinung interessieren. Ich wäre, wenn meine Kinder in dieser Zeit aufwachsen, damit sehr zurückhaltend. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man den Kindern vermittelt, dass Internetnutzung kein Grundrecht ist. Also ich habe versucht anzudeuten, dass man sich ganz gesund und gut entwickeln kann, auch intellektuell, wenn man keinen Internetzugang hat. Wahrscheinlich besser als die meisten, die sehr viel im Internet surfen. Und deswegen finde ich das gut, wenn man auch im Sek-1-Bereich, also in dem Alter von 12 bis 16 etwa, so etwas wie eine Begrenzung, sowohl zeitlich als auch was den Zugang auf bestimmte Seiten vornimmt. Da gibt es ja diese Schutzprogramme, gut, die kann man natürlich auch umgehen, klar, das ist auch möglich. Aber nichtsdestotrotz, also ich sehe das bei meinem ältesten Enkel, der ist jetzt in Klasse 8 und die Eltern, die haben seinen Internetzugang begrenzt, zuerst auf eine halbe Stunde, ich glaube inzwischen ist er bei einer Dreiviertelstunde pro Tag. Und durch diese Software können sie das auch genau kontrollieren, auf welchen Seiten er surft. Und das, finde ich, ist eine gute Regelung. Und wenn er, aber er möchte natürlich gerne länger im Internet sein. Und das kann er auch, aber dafür muss er dann so speziell über seine normalen Aufgaben im Familienleben hinaus etwas leisten. Was weiß ich, zusätzlich den Rasen mähen oder Spülmaschine ausräumen und so weiter. Und dann kann er sich bis maximal 15 Minuten dazu verdienen. Also beide Maßnahmen, die finde ich nicht schlecht. Also einmal eine zeitliche Begrenzung und dann auch eine Begrenzung, also dass man sozusagen eine Whitelist hat, welche Internetseiten man in dem Alter besuchen darf. Ich glaube auch, dass es eine vernünftige Regelung ist in dem Alter, dass man diese digitalen Medien ja im familienöffentlichen Raum benutzt. Also nicht nachts mitnimmt, ins Schlafzimmer, vielleicht surft, wenn man eigentlich schlafen sollte und so weiter. Nicht, dass man immer den Kindern im Nacken sitzt oder den Jugendlichen, aber doch, dass es stattfindet in einem Raum beziehungsweise in Räumen, wo jeder andere aus der Familie jederzeit Zugang hat.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Digitalen Medien lösen. Meinen Sie jetzt ausschließlich das Internet? Oder auch jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen ausgesuchten Film, den die Eltern vorher ausgesucht haben, und das Kind dann sehen kann?
Ja. Nein, das
ist das jetzt Internet?
Ja. Das Erste meine ich mehr. Gut, ich meine, es gibt natürlich auch diese iPads, wo man dann diese Spiele machen kann, die nicht unbedingt einen Internetanschluss haben. Die sind aber schon inzwischen, glaube ich, sehr aus der Mode gekommen. Also ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf internetfähige Medien. Gut, ein Fernseher glaube ich auch, dass es nicht gut ist, wenn man so als 12-, 13-, 14-Jähriger in seinem Schlafzimmer, in seinem privaten Bereich so ein Gerät stehen hat. Gut, dann habe ich das gerade schon angedeutet, dass wenn man sich nicht an die Regeln hält, es auch sehr einprägsam ist, wenn man den Kindern und auch den 14-jährigen Jugendlichen, sagte mal, damit du dir das ein bisschen einprägst, hast du jetzt mal eine Woche oder so Handyverbot. Ja, das ist wirklich sehr wirksam. Dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir selber auch Vorbilder sind in der Mediennutzung. Wie oft sehen uns unsere Kinder, unsere Enkel am Computer sitzen? Also ich habe als Lehrer auch viel mit dem Computer gemacht. Das ist nicht so einfach, aber mir war wichtig, auch damals schon, als meine Kinder noch zu Hause waren, dass meine Kinder immer gucken dürfen, was mache ich mit dem Computer? Dass sie, genauso wie ich, auch mir das Recht herausgenommen habe, wenn sie am Computer waren, zu gucken, was sie da machen. Dann glaube ich auch, dass es nicht gut ist, wenn die Kinder nachts mal zur Toilette müssen und sie sehen die Eltern oder einen Elternteil am Computer sitzen. Man sollte auch sich selber disziplinieren und die Nacht nicht zum Tag machen, was die Mediennutzung angeht. Dann denke ich, ist es so, dass die Kinder mit sehr vielen Werten und Vorstellungen durch die Internetnutzung konfrontiert werden, die alles andere als christlich sind. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man mit den Kindern auch, du hast es gerade angedeutet, auch zusammen Filme guckt, dass man mit ihnen zusammen auch bestimmte Internetseiten sich anschaut und mit ihnen darüber redet. Wie denke ich als christlicher Vater, als christliche Mutter über diese Inhalte, die dort präsentiert werden? Natürlich würde ich mit den Kindern nicht irgendwelche gewaltverherrlichenden oder pornografischen Seiten angucken, das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ganz wichtig, dass wir uns darüber klar sein müssen, wenn wir die Werte und die Einstellung der Kinder nicht prägen, dann werden das die Gleichaltrigen tun, beziehungsweise die Medien. Deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn man sich auch für die Medienwelt der Kinder interessiert. Also bei meinen Kindern war es noch nicht so schwierig. Die haben zum Beispiel gerne diese FIFA-Spiele gemacht. Manchmal haben sie mich herausgefordert, dann auch gegen sie zu spielen und haben dann auch natürlich gewonnen, weil da konnte ich überhaupt nicht mithalten, so schnell wie die diese Joysticks und was nicht alles bedienen konnten. Aber es ist gut, wie gesagt, wenn man die Interessen seiner Kinder kennt, auch der Jugendlichen, und da mitreden kann.